Gute Geschichten sind die halbe Miete. Das Leben im Gemeindebau. Der Wiener Wohnen Podcast. Mit Markus Egger.
Hallo, ich stehe heute hier im 17. Bezirk im Christina-Nöstlinger Hof. Mir gegenüber steht die Tochter von der Christina Nöstlinger, die Frau Barbara Waldschütz. Hallo, vielen Dank fürs Kommen.
Hallo, ich bin heute zum ersten Mal hier. Schöner Anlass, ja, dass ich sehe, was eigentlich der Christina Nöstlinger Hof ist.
Ja. Der 17. Bezirk war ja für Ihre Mutter ein besonderer Bezirk, oder?
Naja, besonders. Sie ist da aufgewachsen, ja, und hat eigentlich gelebt hier, bis sie 21 war. Dann hat sie geheiratet, ist ausgezogen, hat sie aber von meinem Vater getrennt, als sie mit mir schwanger war, und ist dann wieder kurz zu ihren Eltern zurückgezogen.
Im 17. Bezirk hat sie, glaube ich, in der Geblergasse gewohnt. Das ist nicht so weit weg von hier. Also es ist, weiß nicht, ein paar hundert Meter weiter oben, würde ich sagen. Wissen Sie oder glauben Sie, was hätte Ihre Mutter gesagt, dass einmal ein Gemeindebauer nach ihr benannt wird? Hätte sie sich das gedacht oder hätte sie das gefreut? Oder was glauben Sie, wie wäre Ihre Reaktion gewesen darauf?
Naja, sie hätte sich wahrscheinlich schon gefreut, hätte aber wahrscheinlich irgendein Understatement geliefert. Und hätte wahrscheinlich gesagt, ja, sehr schön.
Sie stammte, glaube ich, selber aus einer Arbeiterfamilie, ist das richtig? Und ihre Eltern waren, also ich glaube, der Vater war Uhrmacher und die Mutter Kindergärtnerin. Und die waren auch im Sozialismus verankert. Also das heißt, der soziale Wohnbau ist wahrscheinlich was ihr gefallen hat und sie befürwortet hat.
Naja, auf jeden Fall. Also erstens war ja meine Mutter große Sozialdemokratin, hat allerdings auch einmal in einem Interview gesagt, als sie gefragt wurde, sie finden also, die Sozialdemokratie soll mehr nach links rücken, hat sie darauf gesagt, ja, das wäre nett. Ja, also ja, aber es war immer eine sozialdemokratische Familie, der Großvater war überhaupt sehr, sehr links. Die Großmutter wurde von ihm immer als Wald- und Wiesennatur bezeichnet, weil sie ein bisschen naiv war. Die Großmutter, die hatte sehr viel Zivilcourage, war aber halt irgendwie nicht wahnsinnig politisch. Ja, die war eher sehr human und hat halt einfach aus einem Bauchgefühl heraus gewusst, was richtig und was falsch ist, wie man sie zu Menschen zu benehmen hat. Ja, aufgewachsen ist die Mutter, so wie ich auch im Übrigen bei meinen Großeltern, auf Zimmer, Küche, Kabinett. Ja, wobei das Kabinett die Werkstatt des Großvaters war. Also es ist kein klassisch proletarische Familie mit Arbeitern, die in der Früh in die Fabrik gehen und am Abend wieder zurückkommen. Die Großmutter hat den Kindergarten verlassen. Ich glaube, es war 38 oder 39, weil sie mit ihren Kolleginnen, die alle zu den Nazis übergelaufen sind, einfach überhaupt nicht mehr auskommen konnte und sich geweigert hat. Da gab es so ein Liederbuch, mir ist jetzt leider der Name entfallen, wo also so Nazi-Kinderlieder drinnen waren. Und das hätte sie singen müssen, ja, mit den Kindern. Und da hat sie sich geweigert und dann hat sie sich wegen Krankheit beurlauben lassen und ist dann nie wieder hingegangen.
Eine Frage habe ich noch. Wo haben die Großeltern gewohnt in Wien?
Ja, Geblergasse 48.
Also in der Geblergasse 48.
Ja. Erdgeschoss. Ja. Was sehr lustig war für Kinder, weil es gab so einen kleinen Hinterhof, der angeschlossen hat an den Metropolgarten, an den heutigen. Das war damals das Etablissement Klein. Und das, man konnte da nicht drüber zwar, aber das hat immer so verwunschen ausgeschaut mit dem wilden Wein und so und hat alle Kinder zu allen möglichen Fantasien angeregt. Und ja, das Haus in der Geblergasse 48 ist ein Eckhaus zur Bergsteigasse, ein klassisches Gründerzeithaus. Ja. Also das war kein Gemeindebau. Aber natürlich, wir haben alle immer sehr, sehr viel, ich meine, man muss sich ja mal vorstellen, wir würden heute nicht so halbwegs moderate Mieten haben in Wien, wenn nicht in der Zwischenkriegszeit das Rote Wien diese Politik eingeschlagen hätte. Das ist leider überhaupt nicht mehr im Bewusstsein der Menschen drinnen. Aber das ist eigentlich der Ursprung, ja, und die Breitnersteuer, ja, die Luxussteuer damals. mit deren Geld das finanziert wurde. Das wissen die meisten Menschen heute nicht mehr, aber das war die Grundlage dafür, dass zum Beispiel diese schrecklichen finsteren Löcher, wo es so viel Tuberkulose und alle möglichen Krankheiten gegeben hat, dass die einfach aufgelöst werden konnten, so ein Großteil jedenfalls. Und dass zum Beispiel auch sich das mit den Bettgängern aufgehört hat. Die Bettgänger, das waren Menschen in ganz ärmlichen Verhältnissen, haben ja damals 8, 9 Leute auf einem Zimmer gewohnt. Und sie haben aber trotzdem viel zu wenig Geld gehabt. Und deswegen.
Das war ja auch Klo am Gang und alles.
Bitte?
Klo und Waschbecken war ja auch am Gang. Ja, und ja, in den Gemeindewohnungen, also dann beim Roten Wien sind das auch, und auch die Kindergärten und alles sind dann in die Gemeindebauten gekommen oder Waschküchen und alles.
Ja, genau. Man muss sich das ja nur mal im Karl-Marx-Hof anschauen, ja. Das ist ja nicht nur ein Baudenkmal, sondern da sieht man, was das für Infrastruktur ist. Ich weiß nicht, ob es noch die Ausstellung gibt in der Waschküche.
Im Waschsalon?
Im Waschsalon, ja. Aber da kann man ja sehen, ja, was da alles auch an, ich würde sagen, das Leben, ja, ist dort auf eine sehr solidarische Art und Weise organisiert worden. Ja.
Was mich sehr interessiert, Ihre Mutter hat ja sehr, sehr viele Bücher geschrieben. Wie der Franz in den 80er Jahren geschrieben wurde, waren Sie ja kein Kind mehr, aber hat Ihre Mutter Ihnen als Kind Geschichten vorgelesen oder selber Geschichten für Sie auch geschrieben?
Nein, bei uns ist sehr viel mündlich erzählt worden. Bei uns ist auch sehr viel erfunden worden, um nicht zu sagen gelogen worden oder ja, einfach, also ich kann mich erinnern, dass wir alle miteinander Geschichten erfunden haben, was angeblich in der Schule passiert wäre, wenn wir nach Hause gekommen sind. Weil die Großmutter als Kindergärtnerin war natürlich immer sehr besorgt, dass wir alles gut machen in der Schule. Und wenn wir gesagt haben, es war nichts los in der Schule, dann ist sie misstrauisch geworden. Und dann haben wir einfach irgendwelche Geschichten erfunden, ja, bloß damit die Großmutter irgendwie einen Anhaltspunkt hat, dass sie beruhigt sein kann. Also ja, und wir haben halt einfach wahnsinnig viele Geschichten erzählt zu Hause. Und es ist immer sehr viel Wert drauf gelegt worden, dass wir ordentliche Bücher lesen. Also wir haben dann nicht...
Was Hanier waren das für Bücher?
Naja, James Grüß zum Beispiel, Tim Thaler und natürlich die Mira Lobe und die Vera Ferra-Mikora. Ich habe zum Beispiel die Oma mal im Apfelbaum, die habe ich geliebt, die konnte alle Verse auswendig. Ja.
Aber das heißt, Ihre Mutter hat dann erst angefangen zu schreiben, wie Sie schon älter waren?
Ja, ich war damals 11. Ja. Und interessanterweise haben sowohl meine Schwester als auch ich die Bedeutung dessen, was die Mutter da gemacht hat, über ein Jahr hinweg gar nicht so richtig einordnen können. Obwohl, also eben ich 11 und meine Schwester 9.
Moin. Gehen natürlich auch Bewohner vorbei und grüßen freundlich und wir grüßen freundlich zurück.
Bitte?
Nein, ich habe nur gesagt, für die Leute, das gehen natürlich auch Bewohner vorbei während des Interviews und grüßen und wir grüßen natürlich freundlich zurück.
Genau, ja. Also die Mutti hat damals eigentlich für sich, sie war ja Hausfrau lange Zeit, ja. Und sie hat damals eigentlich für sich angefangen, Bücher zu zeichnen, weil sie ja auf der Angewandten studiert hat. Und dann hat ihr ein netter Lektor, den sie durch Zufall kennengelernt hat von Jugend und Volk, hat ihr gesagt, wieso schreibst du die Bücher nicht auch gleich dazu? Und dann hat sie eben angefangen, die Feuerrote Friederike zu schreiben.
Aber das war das erste Kinderbuch quasi.
Das war das erste, ja. Aber eben auch zu zeichnen. Und damals, also schon damals haben versucht, die Verlage zu sparen und sie musste das dann, diese Zeichnungen, auf Lithofolie zeichnen. Mhm. Das ist eine Folie, die ist auf der einen Seite vollkommen glatt, auf der anderen Seite rau. Und dann bleibt da bestimmte Lithodusche hängen und das kann man direkt in die Repro-Fotografie bringen. Und das musste aber, das durfte auf keinen Fall in irgendeiner Art und Weise fett werden. Jetzt hat aber die Mutti, die war ja damals noch in erster Linie Hausfrau, auch wenn sie es nicht wollte. Ja. Und wir Kinder haben natürlich keinerlei Rücksicht darauf genommen, dass das wirklich ein geschützter Bereich sein muss. Und den gab es in dieser Wohnung auch nicht. Wir haben damals in einer Genossenschaftswohnung im 16. gewohnt. Ja. Und sie musste dann halt immer das irgendwie versuchen zu schützen. Und ich weiß nicht, wie oft sie das gezeichnet hat. Ja, weil immer irgendwas passiert ist.
Also ich glaube, Sie sind ja auch Illustratorin, oder? Ist das richtig?
Ich bin auch Illustratorin. Also ich bin Grafikerin und Designerin, aber ich habe auch Bücher illustriert. Ja.
Das Grafische liegt in der Familie. das Schreiben ist dann erst so dazugekommen.
Das ist praktisch durch Zufall dazugekommen. Sie hat natürlich dann schon gemerkt, sie hat erst sehr schnell sehr viel Erfolg gehabt. Und sie hat dann gemerkt, dass ihr das auch Spaß macht und dass sie das wirklich gut kann.
Sie haben vorher gesagt, der Erfolg der Mutter ist schnell gekommen und Sie haben das nicht so wirklich am Anfang mitgekriegt. Aber wie war das dann? Ist die Mutter dann auf der Straße erkannt worden oder haben die Leute gesagt, okay, das ist die Frau Nöstlinger? Oder wie war das für Sie als Kind, wenn man das so mitkriegt?
Ja, als Kind, wir waren ja dann schon Jugendliche und so schnell ist sie auf der Straße nicht erkannt worden. Weil zuerst war das ja, das war ja damals die Zeit, wo wirklich sie sehr viele Verlage um bessere Kinderbücher bemüht haben. Da gibt es ja auch diese witzige Geschichte, dass die Mutter ein Buch geschrieben hat, wo halt regelmäßig ein Vater, der Fleischhauer ist, sein Seidel Bier zum Gabelfrühstück trinkt. Und das wurde dann von diesen Kommissionen, die Bücher auf ihrem pädagogischen Gehalt geprüft haben, wurde minutiös aufgelistet, wie oft der sein Seidel Bier in der Früh trinkt und dass das deswegen nicht pädagogisch wertvoll ist, dieses Buch, und abzulehnen ist von der Kommission. Und das waren ja damals die Stellen, die dann auch offiziell herausgegeben haben, welche Bücher gelesen werden sollen oder nicht. Und auf der anderen Seite gab es auch natürlich im Zuge dieser ganzen nicht-autoritären Bewegung viele Verlage, die sich um ganz andere Kinderbücher bemüht haben, vor allem, wie nimmt man Kinder als Menschen ernst? Ja, und die haben eben auch, im Übrigen ein sehr aktuelles Thema mit Corona. Ja. Mhm. Also nicht einfach über sie drüber fahren und ihnen dann irgendeine pädagogische Hülle überstülpen und halt Erziehungsmaßnahmen in einem Buch zeigen oder erklären oder beschreiben, sondern halt wirklich Geschichten, die Kinder selbst erleben. Und das war ja immer was die Mutter auch gemacht hat. Die hat sich ja auch deswegen irgendwie geweigert. Sie hat gesagt, sie könnte das nicht, also Fantasy-Romane zu schreiben. Sondern sie hat ja eigentlich immer sehr am echten Leben der Kinder und vor allem natürlich der Wiener Kinder, haben sie ihre Geschichten ja sehr angehalten.
Und die Geschichten funktionieren ja auch noch jahrzehntelang später. Also ich merke das bei meinen Kindern, dass die lieben das, wurscht, ob das Mini ist oder Franz oder was auch immer. Der Franz wird jetzt auch verfilmt, das wissen Sie, glaube ich, eher. Was glauben Sie, hätte Ihre Mutter dazu gesagt? Ich glaube, bei Maikäfer fliegt, bei diesem Film von der Miriam Unger, der ihr Leben auch teilweise verfilmt hat, hat sie, glaube ich, auch mitgeschrieben im Drehbuch, ist das richtig?
Nein.
Nein, hat sie nicht.
Nein.
Aber glauben Sie, was hätte sie zum Franz gesagt?
Naja, sie hätte... Natürlich, einerseits hätte sie sich gefreut, aber sie war immer sehr kritisch gegenüber den Filmen, weil halt doch manche Sachen kann man einfach im Film gar nicht machen. Und dann hat der Film, der spielt auch nach anderen Regeln. Also zum Beispiel muss dann immer irgendetwas ein bisschen Klamaukhaftes rein oder irgendeine Action. Und so sind ja die Bücher meiner Mutter überhaupt nicht geschrieben. Das ist natürlich sehr schwer, überhaupt zu machen, und das müssen sehr gute Drehbuchschreiber sein.
Aber haben Sie da Einfluss auch drauf, oder schauen Sie, dass Sie, ich glaube, Sie verwalten ja auch den Nachlass ein bisschen und die ganzen Rechte von der Mutter, Rechte nicht, aber die, es gibt da diese Stiftung, wo Sie auch dabei sind. Wie ist das, wenn jetzt ein Film gedreht wird, kann man da sagen, okay, taugt uns nicht, oder... Naja. Dürfen die da einfach den Film
machen? Also zunächst einmal ist so, wir haben die Buchstabenfabrik gegründet, meine Schwester und ich, und wir haben eine wunderbare Managerin, die uns, die hat für uns viele, viele, viele Sachen erledigt. Das haben wir aber vor allem gegründet, weil wir eben nicht einfach nur so eine Nachlassverwaltung machen wollten, wie das halt viele Erben von Künstlern machen. Die Mutter hat eben auch wirklich ein starkes soziales Engagement gehabt, und das ist uns auch wirklich sehr wichtig, ja, dass das in irgendeiner Art und Weise weiterleben kann. Und dass auch das nicht verloren geht, in welchem Kontext sie ihre Bücher gesehen hat. Und wie sie das aufgefasst hat, weil je weniger man darüber spricht und je mehr man sich nur darum bemüht, die Bücher zu verkaufen, desto mehr geht es natürlich mit der Zeit verloren, dieses Gefühl, ja, was da eigentlich gesagt werden sollte. Deswegen haben wir das gemacht. Und naja, also bei den meisten Büchern ist ja so, dass noch immer die Verlage die Rechte halten. Und deswegen haben auch die Verlage das Recht, natürlich die Filmlizenzen zu verkaufen. Und sind auch letzten Endes diejenigen, die dann sagen können, na, so wollen wir das nicht oder so wollen wir das nicht. Geierhalter-Film hat uns netterweise eingeladen. Wir haben ein paar.
Das ist die Produktionsfirma, die den Franz produziert, den Film. Das ist die Produktionsfirma, die jetzt den Kinofilm Franz produziert.
Die den Franz macht, ja. Sie werden möglicherweise sogar zwei machen. Einmal einen Film, einen richtigen Realfilm und einmal einen Comics, also Trickfilm. Werden wir schauen. Ja.
Ich glaube, der Simon Schwarz spielt mit. Ich glaube auch die Ursula Strauß.
Also, bis jetzt ist er sehr gut, muss man sagen. Ja.
Das heißt, Sie werden ihn sicher anschauen.
Sicher, selbstverständlich, ja.
Gehen Sie dann noch zu den Dreharbeiten und schauen, wie das so passiert? Oder hat man da keine Zeit? Oder freut man sich dann einfach auf das fertige Produkt?
Naja, wenn wir eingeladen werden zu den Dreharbeiten, dann würde ich vielleicht, wenn ich Gelegenheit hätte, würde ich schon hingehen, weil es mir einfach interessiert. Ja. Aber als Zuschauerin, sicher nicht irgendwie als Akteurin in irgendeiner Art und Weise.
Haben Sie ein Lieblingsbuch von Ihrer Mutter oder haben Sie liest man das dann alles oder kann, weil es sind so viele?
Naja, die Mutti war immer wahnsinnig zurückhaltend, ja, mit ihren Büchern. Und sie hat ja einmal in einem Interview gesagt, was sollen höfliche Kinder sagen, wenn ich ihnen ein Buch gebe? Weil sie wurde gefragt, ob sie uns das vorher zum Lesen gibt, ihre Bücher. Und sie sagt, was sollen höfliche Kinder sagen, wenn ihnen das Buch nicht gefällt? Und deswegen, also ich habe wirklich ganz oft eben nicht gewusst, dass sie gerade etwas Neues schreibt. Mein Lieblingsbuch wäre dann doch Maikäfer flieg.
Weil das die Autobiografie ist von der Mutter?
Naja, es ist nicht
ganz so.
Das ist Glück ist was für Augenblicke, die Autobiografie, die ist auch sehr lustig. Ja. Weil das so eng auch an unsere Familie ist und eben, ja, diese ganzen Geschichten über unsere doch sehr eigenartige Familie, die kommen da halt schon auch raus und ja, das gefällt mir halt einfach. Natürlich, wir pfeifen auf den Gurkenkönig, finde ich auch wunderbar.
Hat Ihre Mutter hier am 17., wissen Sie das, irgendeinen Lieblingsplatz gehabt?
Naja, also nah war ja natürlich die gesamte Bergsteigasse, der Brunnenmarkt, der Elterlenplatz, das Jörgerbad zum Beispiel.
Das auch gleich da drüben ist. Elterlenplatz ist ja auch ein paar Meter von hier entfernt. Der Christine-Nöstlinger Hof ist eigentlich von der Lage her schon gut gewählt.
Auf jeden Fall, ja.
Man hört auch im Hintergrund immer Kinder lachen und spielen, was man sich auch anbietet, weil hier ein Kindergarten ist und die sind jetzt gerade draußen. Wissen Sie das, wie das bei Lesungen war, wenn Sie die Mini oder den Franz vorgelesen hat?
Naja, ich weiß
auch andere Kinderbücher.
Selbst dabei, aber also meistens wurde sie ja in Schulen eingeladen oder von Buchhandlungen. Bei Buchhandlungen war es oft relativ schwierig, weil dann das total überfüllt war, weil so viele Leute gekommen sind. In Schulen, meine Mutter hat ja eigentlich immer ganz klar deklariert, es gibt Kinder, die ja nicht sympathisch sind und Kinder, die ja sympathisch sind. Die immer so oft zeigen, mit unterstütztem Arm und in die Höhe hüpfen, weil es das so wichtig ist, was sie zu sagen haben, die hat sie eigentlich weniger gut leiden können. Und sie hat sich natürlich schon auch manches Mal sehr über Lehrer geärgert, weil die dann auch versucht haben, die Klasse, also die guten Schüler in den Vordergrund zu rücken, um praktisch die Leistung der Klasse zu präsentieren und ein bisschen zu schönern. Und die Mutti hat aber immer gefunden, dass eigentlich die unangepassten Kinder die wesentlich interessanteren sind und vielleicht auch die, die man fördern muss. Und es gibt etliche, ich glaube, eine Mappe habe ich sogar noch zu Hause. Lehrer haben ja oft auch was geschrieben, da mussten dann die Kinder, wenn sie ein Buch besprochen haben oder gelesen.
Also eine Benotung jetzt, oder?
Bitte?
Eine Benotung jetzt von Kindern, oder?
Ist aber auch schon an sie herangetragen worden, ja. Aber nein, es wurden ja einfach diese Nacherzählungen oder irgendwelche Aufsätze geschickt von den Kindern. Und man kann wirklich sagen, zu 99% haben die Lehrer immer die völlig angepassten Aufsätze, die vielleicht sprachlich sehr gut waren, die vor allem in Schönschrift waren, sind immer oben gelegen in dieser Mappe. Und die, die so ein bisschen schlampert geschrieben haben und die viele Fehler gemacht haben, die sind immer ganz unten gelegen. Und das waren aber zum Teil viel lustigere und interessantere Sachen. Ja. Und das hat halt die Mutter dann irgendwie nicht so gut gefunden, weil sieht man halt, wie Schule funktioniert, ja. Also es ist halt eine Anpassungsangelegenheit.
Aber sie hat ja auch, glaube ich, also Gedichte in Mundart geschrieben, zum Beispiel über die ganz armen Leute. Da sind ja auch teilweise Leute, die in Gemeindebauten wohnen. Wissen Sie, hat sie da Leute aus den Gemeindebauten genommen oder ist es wahrscheinlich nicht überliefert?
Naja, zum Teil sind die Figuren als Figuren frei erfunden, aber einzelne Aspekte natürlich kommen schon von realen Personen. Und sie hat ja auch nach dem ganz armen Leid, also es waren ja ursprünglich drei Bände, ja, die Kinder, die Frau, also zuerst die Frauen, dann die Kinder und dann die Männer. Und das wurde dann zusammengefasst zu die ganz armen Leid. Und sie hat ja jetzt, kurz bevor sie gestorben ist, es hat ja der Gerald Wott, also es wurde ja im Rabenhof, wurden die über die ganz
genau, armen Leid gibt's aufgeführt. Auch genau.
Und das ist ja total lustig gewesen. Ja, da waren wir bei der Premiere. Die haben das wirklich super gut gemacht.
Da war der Gerald Wott, da war, glaube ich, der Christian Dolezal und
genau,
noch ein paar andere.
Genau, die Straße. Und die Ingrid Burkhardt. Ja. Diese wunderbare Frau. Ja.
Da gibt es auch ein Hörspiel, glaube ich, dazu.
Ja, es gibt auch eine CD davon, ja. Und der Gerald Wott, der war ja gut mit meiner Mutter befreundet und die haben sich sehr gemocht. Und der hat dann mit ihr beschlossen, dass sie wieder Gedichte schreibt. Und die sind ja jetzt nach ihrem Tod, ja, sind die ja jetzt rausgekommen, diese Gedichte. Das heißt, nicht, dass ich nicht gern da war, das Buch. Und da gab es ja auch eine einzige Aufführung im Rabenhof zur Buchpräsentation. Und da hat auch der Gerald Wotterwer mit Harry Solker haben gespielt. Die das gesungen. Naja, und das wird jetzt wieder aufgeführt. Ja. Und das, ich weiß nicht, ob Sie das gelesen haben, im Standard gab es zu diesem Buch vom Clemens Setz
den Grazer Autor.
Das ist so lustig, weil tatsächlich es
kommt. Da muss ich nachlesen.
Über die ganz armen Leute, da kommt der Meierbauer vor, der immer auf seine Fisch starrt. Und ich bin mir sicher, die Mutti hat überhaupt nicht daran gedacht, in dem neuen Buch, ja, nicht, dass ich nicht gern da war, kommt ein erwachsener Meier vor, der mit seinem Goldfisch redet und der Nachbar sagt, ich möchte gar nicht wissen, was der redet, ich habe es einmal gehört, das ist fürchterlich, ja, wie er die Leute umbringen will und was er noch nicht alles gehört. Und der Clemens jetzt fragt sich den Artikel hindurch, ist das der Meier, der jetzt erwachsen worden ist? Das ist ein so lustiger Gedanke eigentlich, ja.
Aber das heißt, wenn Sie da jetzt hier stehen, glauben Sie, der Mutter würde es hier gefallen?
Ja, sicher. Also das, was die Mutter halt immer gefunden hat, ist, dass Kinder einen Auslauf brauchen, dass Kinder irgendwie möglichen. Die Mutter hat ja immer gesagt, das ist so traurig, die Kinder sitzen nur mehr vor dem Fernseher. Einfach, weil sie auch keine Möglichkeiten mehr haben, ja, rauszugehen. Und sie hat halt immer gemeint, Kinder, die zum Beispiel irgendetwas finden, ein Stück Holz, und damit spielen, die regen viel mehr ihre Fantasie an, wie Kinder, die fertige Plastikspielzeuge haben, wo jedes Detail ausgeprägt ist. Und sie meinte, das gehört auch dazu, dass man zum Beispiel ein Leser wird, ja, der gerne liest, weil ein Kind das nicht lernt, bei einem gelesenen Wort sofort ein Bild vor sich zu haben, wird sich schwer tun, weil das sind dann zwei oder drei Schritte, um halt im Kopf dieses Buch entstehen zu lassen, diese Geschichte entstehen zu lassen, und das ist dann mühselig für das Kind.
Ich glaube, Sie haben es vorher eh auch schon angesprochen. Ich habe es auch jetzt bei der Recherche ein bisschen nachgelesen. Ihre Mutter hat gesagt, wenn jetzt Kinder so, also Fantasy-Geschichten will sie keine schreiben und auch für, ich glaube, kurz vor ihrem Tod oder in dem Jahr, wo sie gestorben ist, hat sie gesagt, wenn die Kinder viel mit Computerspielen spielen und nur mehr so Fantasy-Geschichten lesen und am Handy sind, will sie eigentlich für die jetzigen Kinder keine Kinderbücher mehr schreiben? Stimmt das?
Na, sie hat gesagt, sie kennt sich mit diesen Kindern nicht mehr aus. Sie hat ja immer gesagt, eigentlich ist das Kind, auf das sie sich bezieht, war sie immer sie selbst. Also diese stille Wut zum Beispiel oder diese innere Sturheit, das ist, so war sie ja tatsächlich als Kind. Und je mehr sie, je anders Kinder halt leben, desto weniger kann man wirklich aus dem Leben dieser Kinder erzählen, sodass die Kinder etwas für sich mitnehmen können oder sie damit identifizieren können. Das hat sie eigentlich damit gesagt. Und sie hat ja auch gesagt, wenn meine Enkeltochter ständig am Smartphone herumwischt, dann ich kann das nicht verstehen, was da in ihr vorgeht. Und deswegen kann ich das auch nicht beschreiben.
Haben Sie, glauben Sie, auch etwas von der Sturheit Ihrer Mutter geerbt?
In gewisser Weise sicher.
Wie äußert sich das im alltäglichen Leben?
Ich habe es erlernt.
Erlernt, die Sturheit erlernt. Wie äußert sich das?
Naja, dass man zum Beispiel an Dingen einfach festhält, auch wenn viele Leute sagen, das macht es nicht oder das ist ein Unsinn oder das ist ein Unfug und man hat eigentlich das Gefühl, ja, das ist für einen schon richtig. Dann mache ich das auch so. Ja. Und natürlich auch, ich beharre auf gewissen politischen Einstellungen, die vielleicht im Moment gar nicht so modern sind.
Es gibt ja, also Ihre Mutter hat ja ganz, ganz viele Leute auch inspiriert, auch Autorinnen und Autoren. Eine davon ist die Stefanie Sargnagel, die immer zu mir gesagt hat, während ich sie interviewt habe, auch oft, ihr absolutes Vorbild ist die Christine Nöstlinger und da hat ihre Mutter noch gelebt vor ein paar Jahren, wie ich sie interviewt habe und dann habe ich gesagt, Frau Sargnagel oder Steffi, ich bin immer die Batu, würdest du gerne mal die Frau Nöstlinger treffen und mit ihr plaudern? Und das hat sie gesagt, so also auf die Art, nein, das ist für sie so ein Idol und sie hat so Ehrfurcht vor ihr quasi, dass sie das eigentlich gar nicht will. Hat ihre Mutter auch mitbekommen, dass das junge Autorinnen oder junge oder auch ältere, ganz egal, dass sie eigentlich auch viel Vorbild auch für eine junge Generation von Literaten und Schriftstellerinnen war auch oder Feministinnen?
Naja, sie hat sich dann schon sehr gefreut, weniger weil sie Vorbild war, sondern weil sie halt immer, in den letzten Lebensjahren ist sie doch immer pessimistischer geworden. Ne? Einfach weil halt das, was sie sich vorgestellt hat, wie wir einmal leben werden, ja, alle in einem Sozialismus, das hat sie, die Gesellschaft entfernt sie immer weiter davon. Und sie hat sie dann aber halt, und sie hat auch die Erfahrung gemacht, dass viele junge Autoren dieses Bewusstsein gar nicht mehr haben dafür. Und sie hat sich natürlich dann sehr gefreut, wenn solche Leute dann doch aufgetaucht sind. Und ich glaube, sie hat die Stefanie Sargnagel auch sehr gemocht. Also aus der Ferne.
Getroffen haben sie sich nie, oder wissen Sie was?
Soweit ich weiß,
nein. Okay, weil die ist ja auch eine, die ein bisschen out of the box ist und nicht so angepasst und wahrscheinlich auch stur.
Aber damit konnte die Mutter immer sehr, sehr gut umgehen.
Ja. Passt dies auch, also sie hat mir erzählt, sie ist nämlich auch im 17. aufgewachsen, in der Nähe von der Geblergasse. Ja, das kommt da noch dazu. Ja. Okay, und was mich auch noch interessiert, was machen Sie jetzt beruflich? Sie sind Illustratorin, oder?
Nein, ich bin Grafikdesignerin.
Grafikdesignerin, Entschuldigung, das haben wir vorher.
Wir haben eine kleine Firma und wir machen halt alles Mögliche, Webdesign und Buchdesign und alles Mögliche. Und eigentlich, muss ich sagen, da verdanke ich der Mutter eigentlich sehr, sehr viel. Ich sollte ja schon nach der Matura eigentlich auf die Angewandte gehen, weil mir ein gewisses Zeichentalent attestiert wurde. Und ich bin dann dorthin gegangen und dort waren so viele bunte Vögel und mein Selbstbewusstsein war nicht groß genug für diese bunten Vögel. Und außerdem habe ich mich damals in einer maoistischen Organisation engagiert und da sollte man sowieso eher ins Proletariat gehen. Also insofern ist das nichts geworden. Und irgendwann einmal ich habe dann Informatik studiert und irgendwann einmal hat meine Mutter ein Buch gedichtet, gemeinsam im Übrigen mit dem Vati, dem Nöstlinger, der das auch sehr gut konnte. dieses Klickertick. Und das hat sie mir einfach gegeben und gesagt, mach damit, was du willst. Und ich habe das dann illustriert, dieses Klickertick, und habe dafür gleich 2 Preise bekommen. Und so eigentlich hat sie mir dieses Gefühl gegeben, dass ich das wirklich auch kann.
Das heißt, ohne Druck, indem sie gesagt hat, mach damit, was du willst. Sie hätte auch sagen können, okay, ich habe die und die Vorstellungen und setz die um.
Genau, ja, sie hat mir das einfach sozusagen geschenkt, den Text. Und viele, viele Jahre später, da habe ich dann ein bisschen darunter gelitten, dass ich zu wenig künstlerisch tätig bin und zu sehr Auftragsarbeiten machen muss, hat sie gesagt, ja, du kannst doch jederzeit, mach doch deine Kunst und du kannst ja als Biller kassieren gehen und so dein Geld verdienen und dafür die Kunst machen, weil natürlich, wenn man in einem kreativen Beruf Geld verdient, frisst einem das auf, ja, also da kann man nicht 10 Stunden was arbeiten und dann noch 3 Stunden künstlerisch tätig sein, so frei, das funktioniert so nicht. Und sie hat dann gesagt, ja, du kannst doch das auf jeden Fall. Und ich denke immer wieder daran zurück, mit welcher Sicherheit sie gesagt hat, dass ich auf jeden Fall, wenn mir das wichtig ist, die Kunst ausüben kann. Aber man davon natürlich nicht leben kann, wie man weiß. Ja? Und das war sie. Ja? Also so hat sie Leute, sie hat wahnsinnig viele Menschen auf die Art und Weise unterstützt eigentlich. Zum Teil auch finanziell natürlich.
Vielen lieben Dank für das Gespräch. Heute hier im Christina-Nöstlinger-Hof, Barbara Waldschütz. Vielen Dank fürs Kommen.
Ich danke schön.
Gute Geschichten sind die halbe Miete. Das Leben im Gemeindebau. Der Wiener Wohnen-Podcast. Mit Markus Egger.